Egal, ob du eher der Typ Bikini und Liegestuhl am Pool bist, der Typ Gummistiefel und Zelt am Festival oder der Typ Sommerkleidli und Grillparty im Garten. Bei Ackermann findest du alles für deinen Sommer. Egal bei welchem Wetter. Jetzt mit dem Code 18112 20% Rabatt auf Mode und Wohnen. Mehr Informationen findest du auf www.ackermann.ch.
Heute bei «Apropos» die Frauen-Ehe. Diesen Mittwoch geht es los. In Basel spielt die Schweiz das Eröffnungsspiel der Fußball-Frauen-EM gegen Norwegen. Einen Monat lang treten die besten europäischen Frauenteams gegeneinander an. Das Finale ist dann am 27. Juli wieder in Basel. Was jetzt braucht, damit die EM überhaupt in der Schweiz stattfinden kann? Wie gross wird das Fest? Und wie nachhaltig ist das Turnier für den Frauenfußball in der Schweiz? Um über all das zu reden, haben wir uns heute einen Experten ins Studio geladen, den Timon Pauls. Er ist Gastgeber vom Fußball-Podcast «Die Halbzeit» und Sportredakteur bei Tamedia. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Hi Timon.
Hallo Philipp.
Timon, bist du ein bisschen aufgeregt?
Weil ich mit dir den Podcast hier aufnehmen kann, klar. Immer aufgeregt, wenn ich mit dir reden kann.
Nein, danke wegen dem Turnier.
Ach so. Aufgeregt würde ich es nicht nennen. Es ist eher so eine Neugier. So, wenn wir in den letzten Wochen, Monaten mit vielen Leuten geredet haben, wir natürlich im Vorfeld des Turniers und man hört oft so Sachen so, ich bin dann gespannt, wie, und mich interessiert dann schon, ob. Also es ist so eine Neugier, weil ich glaube, viele wissen nicht genau, was mit der Women's Euro auf sie zukommt, was auf die Schweiz zukommt. Man hat natürlich immer noch die EM der Männer 2008 im Hinterkopf und ich glaube, es ist so eine Neugier, wird es wieder so, kommen wieder so viele Niederländer, Niederländerinnen, wird es anders, wird es viel kleiner, wird es vergleichbar. Ich glaube, Neugier trifft es besser als Aufgeregtheit.
Okay, wie nimmst du denn die Stimmung außerhalb der Redaktion wahr? Jetzt eben mit den Leuten, die du redest, ist es ein bisschen einfach eine Neugier oder ist es auch schon ein bisschen Vorfreude?
Ich würde es auch da als Neugier bezeichnen. Also man weiß, glaube ich, wirklich nicht so, wie viel Euphorie kann da entstehen. Das hängt natürlich dann immer an ganz vielen Fakten. Das hängt ja irgendwie beim Wetter an und klappt die Organisation. Natürlich auch, wie spielt das Schweizer Team. Aber ja, es ist eine Neugier drauf, weil man kann irgendwie schwerer abschätzen. Sind es Schweizer, Schweizerinnen, die in den Stadien sind, die mal sich gedacht haben, oh, da ist ja ein Fußball in meiner Stadt, plötzlich, komm, wir kaufen doch mal 4 Tickets. Oder kommen da wirklich auch von außerhalb die Fanmassen, die das wirklich zu einem Fest machen können?
Die Organisatorinnen und Organisatoren versuchen alles, dass das ein grosses Fest wird. Man hat es zum Beispiel gesehen bei der Kaderbekanntgabe vom Schweizer Team, die war ziemlich außergewöhnlich.
Ja, man hat eine Schnitzeljagd gemacht, aber heutzutage sagt man ja nicht mehr Schnitzeljagd, es hieß The Chase. Und am Freitag, am Samstag und am Sonntag und auch am Montagmorgen sind noch die Namen der 23 Spielerinnen bekannt gegeben worden, und zwar in der ganzen Schweiz. Also es gab dann wirklich ein paar Namen, sind auf dem Boden gesprüht worden. Die Spielerin Alesha Lehmann, der Name stand auf einem Segelboot. Und mein absoluter Favorit war, dass die Torhüterin Livia Peng ist in Chur in einem Restaurant als Burger präsentiert worden. Der Livia Peng Burger. Damit war klar, sie ist auch im Kader und sie ist dabei. Und eigentlich noch eine sehr, sehr coole Idee. Also besser, als wenn man um Montagmorgen um 11 Uhr eine Mail verschickt und sagt, da sind die 23 Namen, macht damit, was ihr wollt. So hatte man wirklich das ganze Wochenende über eine Schnitzeljagd.
Über den Zeitpunkt der Schnitzeljagd werden wir später noch unterhalten. Das heisst, wir uns auch über den sportlichen Aspekt von diesem Turnier noch ein bisschen später unterhalten. Ich würde zuerst gerne über so ein bisschen das Formale reden. Wie außergewöhnlich ist es denn, dass die Schweiz so ein Turnier bekommt?
Ja, das ist natürlich schon außergewöhnlich, wenn man bedenkt, also was für große Fußballturniere die Schweiz ausgetragen hat überhaupt. Also natürlich die WM 54, dann die EM 2008 gemeinsam mit Österreich. Und dann gab es natürlich kleinere Turniere, so die U21-EM der Männer 2002. Es gab eine U19-EM der Frauen 2018, was wahrscheinlich kaum jemand weiß. Und jetzt hat man natürlich wirklich ein großes Turnier wieder in einer sehr, sehr bedeutenden Sportart. Und es ist auch außergewöhnlich, man hat sich in der Ausscheidung durchgesetzt gegen Polen, gegen Frankreich und gegen die nordischen Staaten, die gemeinsam sich beworben haben für das Turnier. Und es ist schon außergewöhnlich, dass man jetzt das Turnier in der Sportart, die ja wirklich im Aufschwung begriffen ist, dass man das jetzt in der Schweiz hat.
Und trotzdem ist es gerade am Anfang recht stiefmütterlich behandelt worden, wo man den Zuschlag bekommen hat. Es hat Moment gegeben, wo der Bundesrat nur 4 Millionen gesprochen hat für das Turnier, im Gegensatz zu den über 80 Millionen für das Männerturnier 08. Was ist denn passiert?
Genau, man ist am Anfang mal so von 10 bis 15 Millionen Franken ausgegangen und dann hat man aber so im allgemeinen Spardruck hat man dann gesagt, ja, also die Kombi-Tickets, also dass man während ein Ticket fürs Stadion hat, auch umsonst mit dem Zug fahren darf, komm, das braucht kein Mensch, das streichen wir zusammen. Und auch Werbung, Kommunikationsmittel, um im Ausland Werbung zu machen, um die Leute in die Schweiz zu holen, da hat man dann auch gedacht, okay, ist vielleicht gar nicht so wichtig, komm von alleine, wenn nicht, dann nicht. Und dann ist man eben auf die 4 Millionen Franken gekommen, worauf aber die Kritik sehr, sehr groß war. Und dann hat man sich dann doch wieder entschieden, auf die 15 Millionen Franken hochzugehen. Und auch das absolute Richtige, weil also die 4 Millionen Franken, das hat ja durchaus auch nicht nur in der Schweiz für Aufsehen gesorgt, wäre das absolut falsche Signal gewesen, wenn man gesagt hätte, man investiert jetzt da, nachdem man sich so bemüht hat um das Turnier, nur die 4 Millionen.
Kritik ist gross, du hast gesagt, es ist aber auch recht reibungslos geändert worden. Wie würdest du grundsätzlich so das Wohlwollen der Institutionen gegenüber dem Turnier beschreiben?
Ja, also es gab eben diesen Rückschlag und ich weiß nicht, ob man es Rückschlag wirklich bezeichnen will, aber dass man so im allgemeinen Spardruck gesagt hat, man investiert nicht so viel Geld. Aber das Wohlwollen ist schon, ich meine, man hat sich für das Turnier beworben, man hat sich engagiert, man weiß, wie viel Beachtung das hat. Ich glaube, bei der letzten EM, die in England stattgefunden hat, haben dann insgesamt über 360 Millionen Menschen, die Spiele verfolgt. Das ist natürlich auch Werbung fürs gesamte Land, für den Sport. Und man hat dann schon recht schnell begriffen, also dass man die Mittel erhöhen muss. Und also das Wohlwollen war dann schon recht schnell spürbar nach diesem anfänglichen Dämpfer.
Du hast gesagt, das letzte grosse Turnier hat die Schweiz 2008 organisiert. Jetzt einfach rein von der Dimension her, was ist der Unterschied zwischen der Männer-EM, wie sie 2008 in der Schweiz und Österreich stattgefunden hat, und der Frauen-EM, die jetzt uns erwartet?
Man kann, glaube ich, für sich selbst den Test machen oder du kannst für dich selbst den Test machen, wenn du willst. Ich nehme an, zu den meisten europäischen Nationen fallen dir im Männerfußball recht schnell irgendwelche Namen ein, wenn wir bei Deutschland sind, bei England, bei Spanien. Man hat sofort Bilder vor Augen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir mit dem Fußball der Männer, sorry für den Ausdruck, zugeschissen werden teilweise. Jetzt findet zum Beispiel die Club-WM statt, es ist so unglaublich präsent. Wenn man sich Gedanken macht, wer Spielerinnen sind von den europäischen Nationen, dann wird es dann deutlich schwieriger. Und es hat natürlich, auf ganz vielen Ebenen ist es nicht vergleichbar. Man guckt die Löhne an, die Ablösesummen, auch die Prämien der UEFA. Also die UEFA schüttet jetzt fürs Turnier 41 Millionen Euro aus. Bei den Männern im letzten Jahr sind es 330 oder deutlich über 300 Millionen. Also es ist schon noch ein gewaltiger Unterschied.
Was wird sich der SFV, der Schweizerische Fußballverband, vom Turnier erhoffen?
Der wird sich erhoffen, Werbung für das Land einmal, Werbung für das Turnier, guten Sport. Also man hofft natürlich auf eine reibungslose Organisation. Und es gibt natürlich, abgesehen von dem, was im Sommer passiert, die Hoffnung, dass darüber hinaus der Fußball der Frauen profitieren kann. Also es gibt sogenannte Legacy-Projekte, wo die Anzahl der spielenden Frauen und Mädchen verdoppelt werden soll in den nächsten Jahren. Es gibt natürlich auch die Hoffnung, dass dann der Schweizer Clubfußball profitiert, die Liga. Das sind sicher Sachen, die alle damit verknüpft sind mit dem Turnier.
Und das ist realistisch?
Also ja, es gibt Sachen, die realistisch sind. Also die Verdopplung der Spielerinnen, ja, es ist eine Sportart, die boomt. Aber man kommt dann recht schnell zur Frage, okay, also man ist jetzt bei 44.000 oder Ende letzten Jahres war man bei 44.000 Frauen und Mädchen, die Fußball gespielt haben. Wenn man das verdoppelt bis Ende 2027, dann ist man irgendwo bei 80.000. Und man steht aber aktuell schon vor der Frage, okay, wo sollen die ganzen Menschen eigentlich Fußball spielen in der Schweiz? Es gibt bei Männern und bei Frauen Wartelisten. Man findet gar nicht genug Plätze, wo all die Menschen überhaupt spielen sollen. Deswegen, das wird die EM sicher nicht lösen. Und auch die Beachtung der Schweizer Liga. Es wird mehr Interesse geben nach dem Turnier, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Aber ich glaube, auf die Qualität und die mediale Darstellung, ich weiß nicht, ob da wirklich ein Effekt dann durch die EM zu sehen ist.
Gut, gerade bei der medialen Darstellung hast du in der Hand, Tillmann.
Ja, das stimmt. Aber ich kann natürlich auch nicht im Alleingang 24 Kameras aufstellen und dem FCZ sagen, er soll doch im ausverkauften St. Jakob Park in Basel spielen, damit doch da schöne Fernsehbilder entstehen.
Okay, komm, wir reden über das Turnier selber. Wir fangen mit den Basics an. Wo wird überhaupt gespielt und wer ist alles dabei?
Es wird in 8 Stadien gespielt. In Basel, in Bern, in Genf, in Zürich, in St. Gallen, in Luzern, in Thun und in Sion. Das Eröffnungsspiel findet in Basel statt. Das Finale findet in Basel statt. Was passend ist als Fußballhauptstadt. Du stimmst mir sicher zu.
100%.
Genau, und dann ist es eigentlich recht angenehm. Es sind 16 Teams dabei. Ich zähle die jetzt nicht alle auf. Aber es gibt 4 Vierergruppen. Und dann kommen einfach die ersten zwei Teams weiter. Es geht in die Viertelfinals und dann wird, wie früher, wird einfach ausgespielt. Und der, der das letzte Spiel gewinnt, ist Europameister. Verrückt, oder?
Wahnsinn. So ein Modus, wie man von den Männern schon lange nicht mehr gewohnt ist, eigentlich total Sinn macht.
Es gibt keine Zwischenrunden, keine Playoffs. Man muss nicht irgendwie Schere, Stein, Papier machen, wer jetzt so weiterkommt. Das ist einfach ganz simpel, so wie es früher mal war.
Ah, schön. Wer ist denn Favorit bei diesem Turnier?
Ich habe mir die Wettquoten angeguckt. Also der ganz große Favorit sind die Spanierinnen. Dann ist England, die haben die letzte EM gewonnen bei sich zu Hause 2022. Frankreich gehört auch noch zu den Favoritinnen und Deutschland gehört auch dazu, die vier. Die
Schweiz hast du nicht aufgezählt.
Ja, Schweiz gehört nicht zum engsten Favoritenkreis. Ich habe mir die Zahlen angeguckt. Also Spanien als großer Favorit hat, glaube ich, eine Gewinnchance von 21%. Die Schweiz liegt so bei 3, ungerade.
Oh, okay. Dabei war doch die Euphorie recht gross, wo man vor anderthalb Jahren die neue Trainerin präsentiert hat, Pia Sundhage.
Pia Sundhage heisst die Nachfolgerin von Inka Grings als Schweizer Nationaltrainerin. Die 63-jährige Schwedin genießt international einen hervorragenden Ruf, ist eine grosse Figur.
I'm really happy the fact that I got a chance to say yes to this job.
Genau, Pia Sundhage ist im Januar 2024 präsentiert worden und ich weiß, man soll keine Vergleiche zum Männerfußball machen, aber Pia Sundhage ist sowas wie, ich weiß nicht, der Carlo Ancelotti des Frauenfußballs. Also ein riesiger Name. Sie hat selbst gespielt. Sie war Nationaltrainerin in den USA, in Schweden, in Brasilien. Sie hat Olympiagold gewonnen, ist Vize-Weltmeisterin geworden, ist Welttrainerin geworden. Also ein riesiger Name und damit verbunden aber noch ihr Auftritt. Also sehr, sehr nahbar. Sie ist gekommen und hat gesagt, sie singt gerne Lieder mit ihren Spielerinnen, spielt Gitarre, stellt verrückte Fragen. Also so die Kombination aus ihrem Ruf, ihrer Vergangenheit und auch ihrer Art, da war die Euphorie recht groß, ja.
Verdammt, ist aber nicht viel geblieben.
Ja, es hat ein bisschen Risse bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Es sind so ein paar Entscheidungen von ihr, ein paar Auftritte von ihr, die nicht so recht nachvollziehbar sind. Das Paradebeispiel ist ihr Umgang mit ihren beiden Torhüterinnen. Man hat sich recht früh für eine Torhüterin entschieden als Nummer 1 für Elvira Herzog, hat dann aber das wieder rückgängig gemacht. Also die Nummer 2 hat dann plötzlich gespielt, hat sich aber auch Fehler erlaubt.
Und alle, die jetzt gut zugelost haben, wissen ja, wie die Nummer 2 heißt, oder?
Genau, Livia Peng, benannt nach dem berühmten Burger in Chur. Genau, und jetzt sind wir ein paar Tage vor dem Turnier und man weiß im Grunde immer noch nicht, wer eigentlich im Tor stehen wird. Dabei war das eigentlich vor Monaten schon geklärt und es hat so ein paar Risse bekommen, so das Bild, was man von Pia Sundhage hatte in Sachen Kommunikation, auch die Aufstellung, es hat Risse bekommen, ja.
Hat der Kritik, dass das Trainingslager zu hart war und mit zu vielen Spielerinnen durchgeführt worden sei, oder?
Genau, man hat also gefühlt, befindet sich das Team seit 6 Monaten in irgendwelchen Trainingscamps, die wöchentlich wechseln. Und es ist schon so, man hat sich entschlossen, relativ spät die 23 Namen bekannt zu geben, in der berühmten Schnitzeljagd. Und andere Teams, zum Beispiel Deutschland, die haben ihre Spielerinnen in den Urlaub geschickt und haben eigentlich zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt gesagt, das sind die 23, auf die wir setzen. Wir wollen nicht zusätzlichen Druck, nicht zusätzlichen Konkurrenzkampf, sondern Klarheit schaffen. Und die Schweiz hat sich für einen gegensätzlichen Weg entschieden.
Was ist der Grund dafür?
Ja, ich nehme schon an, also dass man schon mit dem Konkurrenzkampf irgendwie so ein bisschen die Bereitschaft hochhalten will und sich natürlich noch zusätzliche Eindrücke verschaffen will. Es gibt viele Spielerinnen oder einige Spielerinnen, die angeschlagen waren und ich nehme an, dass Pia Sundhage sich möglichst viel Gelegenheiten geben wollte, um wirklich alle Spielerinnen zu sehen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man konstant sich in einer Konkurrenzsituation, in einer Drucksituation befindet und immer so ein bisschen Angst haben muss. Also für mich persönlich ist es eher der falsche Weg. Mm.
Hast du das Gefühl, die Schweiz schafft es aus der Gruppe?
Also die Schweizerinnen treffen ja auf Norwegen, auf Island und auf Finnland. Das sind allesamt Teams, die in Reichweite sind. Die jüngsten Ergebnisse sprechen jetzt nicht unbedingt dafür. Man hat in der Nations League in den letzten Monaten schon gegen Norwegen gespielt, gegen Island. Man hat da nicht unbedingt überzeugen können. Aber ich glaube schon, dass wenn jetzt so der große Druck des Castings abfällt, wenn die Stadien voll sind, wenn die Erwartungen da sind, wenn die Unterstützung da ist, dass die Schweizerinnen es aus der Gruppe schaffen, ja.
Kommt, wir reden über das Team selber. Ich habe gelesen in eurer Vorberichterstattung, dass im Team ein Achs fehlt. Jetzt alle, die nicht so fußballaffin sind, was heisst das genau und was bedeutet es jetzt aktuell beim Schweizer Frauenteam?
Also unter einer Achse, ich habe gehört, beim FC Zürich nennt man es inzwischen die Wirbelsäule. Also man kann sich quasi die Wirbelsäule von ganz hinten auf dem Fußballfeld bis ganz vorne vorstellen. In der Regel redet man da von Torhüterin, von den 2 Spielerinnen in der Innenverteidigung, in der Regel von denen im Zentrum und vorne vom Sturm.
Und da gibt es keine Schweizerinnen, die das ausfüllen?
Ja, also auf der gesamten Achse dann schon nicht. Also es gibt grundsätzlich ein Problem in den letzten Wochen und Monaten mit dem Tore schießen. Die Torhüterin haben wir gerade schon angesprochen, da ist gar nicht klar, wer ist da überhaupt. In der Verteidigung gibt es verletzte Spielerinnen, man ist nicht ganz klar. Und in der Mitte ist eigentlich klar, Lia Welti ist der große Name da, ist der Captain. Aber auch sie hat zuletzt in ihrem Club beim FC Arsenal in London wenig gespielt. Also die Achse an Spielerinnen wäre da, wenn dann überhaupt alle fit wären. Aber im Moment sieht man sie noch nicht so.
Mhm. Auf wer soll man jetzt besonders achten, wenn man Spiele von Schweizer Frauen schaut?
Also man wird zwangsläufig auf Alisha Lehmann achten, weil der Name wird überall stehen. Ihre Bilder werden überall sein, ihre Videos werden überall sein. Alisha Lehmann für die paar, die die letzten Jahre unter einem Felsen verbracht haben, sehr, sehr bekannt, hauptsächlich für ihre Instagram-Followerschaft, hat, glaube ich, inzwischen knapp 17 Millionen Menschen. Zum Vergleich, Granit Xhaka hat, glaube ich, etwas über 3. Also auf sie wird sich extrem viel projizieren, ob sie spielt oder nicht. Und da wird zwangsläufig viel, viel, viel Aufmerksamkeit auf ihr liegen.
Und sie spielt aber als Außenverteidigerin offenbar, gar nicht im offensiven Mittelfeld wie sonst.
Genau, das ist auch einer der Kritikpunkte oder der Punkte, die man der Trainerin Pia Sundhage so ein bisschen angelastet hat. Sie hat sich für ein System entschieden, wo einige Spielerinnen auf Positionen spielen, auf denen sie gar nicht so zu Hause sind. Und Alisha Lehmann spielt eigentlich offensiv auf der Seite, hat jetzt aber die ganze Seite zu bearbeiten, was natürlich auch Verteidigungsarbeit beinhaltet.
Eine andere Dame, die auch schon eine gewisse Dominanz hat, wo man sich auch viel davon erhofft, ist Sidney Schertenleib. Sie spielt gerade beim FC Barcelona, oder?
Sidney Schertenleib spielt seit einem Jahr beim FC Barcelona. Sie ist sicher eine auch der großen Namen, die definitiv viel, viel Aufmerksamkeit bekommen werden. Spektakuläre Spielerin, Offensivspielerin. Sie wird definitiv zu Einsätzen kommen. Sie wird definitiv auffallen. Das kann man schon mal sagen. Iman Bönne ist noch so ein Name. Spielt bisher oder hat bisher in Bern gespielt, ist gerade Schweizer Meisterin geworden. Ist auch 18 wie Sidney Schertenleib, wechselt jetzt zu Manchester City in einem großen Club. Und auch sehr, sehr spektakuläre Spielerin, hat aber ein bisschen das Lehmann-Problem, dass sie auch noch ein bisschen nach hinten in die Verteidigung gucken muss. Und wir wissen alle, wer offensiv spielt, verteidigt nicht ganz so gerne.
Was für fehlt, ist Ramona Bachmann. Sie hat sich am Knie verletzt. In der Vergangenheit ist sie immer recht wichtig im Team. Sie hat entscheidende Goal geschossen, entscheidende Goal vorbereitet. Wie schwer ist jetzt die Absenz?
Sehr schwer. Also ich weiß, der nächste unangebrachte Männervergleich, aber Ramona Bachmann ist so ein bisschen der Ceren Şakiri der Frauenmannschaft. Man hat es gesehen bei Ceren Şakiri im letzten Jahr bei der Euro. Vielleicht körperlich nicht mehr ganz auf der Höhe, nicht mehr ganz so wichtig für das Team. Aber Ramona Bachmann ist definitiv eine Spielerin, die wenig Zeit braucht, die bekannt ist für ihre Standards, für die Momente, die man nicht so erwartet. Das wird der Schweiz extrem fehlen, glaube ich. Und abgesehen davon auch einfach ihre Präsenz in der Kabine, beim Team. Ich glaube, es macht was mit einer Mannschaft, wenn man weiß, da sitzt eine Ramona Bachmann auf der Bank, die könnte gleich noch reinkommen, die könnte was für uns machen. Im Gegensatz zu, okay, sie ist verletzt, sie hat sich das Kreuzband gerissen, es besteht gar keine Chance, dass sie uns noch hilft.
Alles schlechte Nachrichten eigentlich. Auch wenn man geschaut hat, wie die Vorbereitung gelaufen ist, ist das ziemlich ernüchternd gewesen.
Ja, die Schweiz hat in diesem Jahr tatsächlich kein einziges Pflichtspiel gewonnen. Man ist aus der Nations League, aus der höchsten Liga abgestiegen. Und ja, also man hat sich natürlich oft, dass da irgendwie durch Spielweise, durch Siege, dass man sich Selbstvertrauen holt, dass so ein bisschen Euphorie entsteht. Und ja, im Moment ist es eher ein bisschen kritisch, wie man auf das Team guckt.
Ich habe das Gefühl, ich erinnere mich an eine Zeit, wo die Schweizer Frauen recht gut waren. Vielleicht tue ich mich täuschen, vielleicht aber auch nicht. Im Moment haben wir das Gefühl, der Schweizer Frauenfußball hängt ein bisschen fest.
Ja, ich finde auch, man hat es in den Spielen gesehen, jetzt in der Nations League. Man ist so für die großen Nationen, für die Favoritinnen auf den Titel jetzt auch, ist man zu klein. Und für die Teams oder die Nationen in der B-Liga, in der sogenannten B-Liga, in dieser Nations League, ist man vielleicht ein bisschen zu groß. Man findet sich irgendwie so in so einem Limbo zwischen den ganz großen Nationen und den kleineren Nationen. Und ja, wenn man guckt, wenn man vergleicht zu 2016, damals war die Schweiz in der Weltrangliste noch auf Platz 15, jetzt ist man ein bisschen abgerutscht, man ist jetzt auf Platz 23. Und es ist schon so, dass so große Nationen, wenn man jetzt zum Beispiel an Portugal denkt, die natürlich ein unfassbares Reservoir an Spielerinnen haben, aber auch an finanziellen Mitteln. Und wenn man sieht, wie sich der Frauenfußball generell entwickelt, dass da einige Nationen an den Schweizern vorbeigezogen sind.
Was ist denn das Problem in der Schweiz?
Ja, es ist natürlich so, die Schweizer Liga an sich ist nicht besonders attraktiv. Man hat das Glück, dass man viele, viele junge, talentierte Spielerinnen hat, die jetzt alle ins Ausland gehen. Livia Peng, die von dem Burger, wechselt jetzt als Torfrau zum FC Chelsea. Iman Bönne bei Manchester City haben wir angesprochen, Sidney Schertenleib bei Barcelona, Lia Welti bei Arsenal. Das Talent ist zweifelsfrei vorhanden, aber es ist die Ausbildung in der Schweiz, scheint daher auch zu funktionieren, aber so ein bisschen die Liga, die heimische Liga, die das alles in einem größeren Rahmen noch nach oben pusht, die fehlt, vor allem im Vergleich zu den großen Ländern.
Und genau für die Liga erhofft sich jetzt der SFV einen Schub durch das Turnier.
Genau, also die Hoffnung in den Legacy-Projekten, in dieser Verdopplung der Spielerinnen, ist natürlich auch, man hat doppelt so viele Spielerinnen, man hat aber dann doppelt so viele Trainerinnen, im Idealfall Schiedsrichterinnen, also dass sich im Grunde der Sport als Ganzes verdoppelt und dass natürlich dann damit auch das Niveau gehoben wird.
Mhm. Wir haben darüber geschwätzt, auf wen man soll schauen im Schweizer Team. Wenn man jetzt den Blick ein bisschen weitet, abgesehen von den Schweizer Spielerinnen, die dich darauf freust, gibt es auch jemanden aus einem anderen Team, wo findest, auf die haben mich schon lange gefreut, die würde ich gerne mal live gesehen.
Also abgesehen davon, dass ich mich auf das gesamte deutsche Team freue, das ist ja sowieso klar, nur Ausnahmekölnerin. Aber die langweilige Antwort ist Spanien. Alexia Putellas, Aitana Bonmati, beide zur Spielerin des Jahres ausgewählt worden in den letzten Jahren. Ist ein bisschen eine langweilige Antwort, aber sicher sehr, sehr große Namen und sehr, sehr cooler Fußball, den man von ihnen erwarten kann.
Sehr gut. Jetzt kommen wir zum Service-Teil, Tillmann. Wenn man nach dem Erfolg Lust auf Fußball bekommen hat, wie tut man das Turnier am besten erleben?
Am besten geht man einfach ins Stadion, würde ich sagen.
Hat es noch Tickets?
Ja, es hat noch Tickets. Es sind rund 700.000 Tickets in den Verkauf gegangen und ich habe extra für dich noch bei der UEFA nachgefragt. 570.000 davon sind verkauft. Aber man kann zum Beispiel in Genf, gibt es Viertelfinalspiele, da gibt es noch Tickets für 25 Franken. Also man kann eigentlich relativ einfach, man weiß logischerweise noch nicht, wer auf wen treffen wird. Aber wenn man Lust bekommen hat, dann kann man einfach im Internet schauen, sich Tickets kaufen und im Stadion sicher das beste Erlebnis.
Gibt es also Fanzonen wie 2008?
Ja, es gibt in allen 8 Städten gibt es Fanzonen, gibt es Public Viewings und es gibt etliche andere, wer jetzt nicht gerade voll in die Masse will oder voll in die Sonne, es gibt etliche Public Viewings, kleinere in Bars, in Kneipen. Also es gibt mehr als genug Möglichkeiten, die Spiele zu verfolgen.
Zur Einstimmung auswärts empfehlen ist ja alles mit dir, Tillmann. Und zwar heute am Montag zu oben wird die Live-Aufzeichnung von der dritten Halbzeit in Zürich stattfinden. Was erwartet die Leute dort? Und gibt es auch dort noch Tickets?
Ja, wir haben noch Tickets. Kommst du vorbei?
Ich komme.
Super, cool. Ja, wir reden heute um 19.30 Uhr in der Amboss-Rampe hier in Zürich mit der IB-Trainerin, mit Imke Wübbenhorst, die gerade übrigens auch Schweizer Meisterin geworden ist, damit IB wenigstens irgendwas zu feiern hat noch. Und mit Fabienne Humm, die etliche Spiele für den FCZ gemacht hat und auch 80 Länderspiele für die Schweiz. Wir reden und gucken, was man von der EM erwarten kann und machen eigentlich das, was wir jetzt die letzten Minuten hier gemacht haben, nochmal in richtig.
In groß.
Genau.
Sehr gut. Ganz zum Schluss, Tillmann, wer gönnt die EM?
Also den Schweizerinnen traue ich es nicht zu. Da müssten sich schon sehr viele Welten verschieben, damit die am Ende den Titel holen. Und dann mache ich es mir relativ einfach und entscheide mich für den zweiten Pass, den ich noch in der Tasche habe und sage, Deutschland gewinnt.
Danke für das Gespräch, Tillmann.
Danke dir.
Das war es, unsere Folge zur Frauenfußball-EM, die diesen Mittwoch anfängt. Ich habe gesprochen mit Tillmann Pauls. Wie gesagt, heute oben am Montag um 7:30 in der Zürcher Amboss-Rampe findet eine Live-Aufzeichnung von der dritten Halbzeit statt. Wenn ihr Lust habt, geht doch vorbei. Die Folge von «Apropos» hat Sarah Spreiter produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.